SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer am Mikrofon und mit neuen Büchern aus Deutschland, den USA, Spanien und der Türkei. Und aus der Türkei, aus Ankara, stammt auch der Pianist und Komponist Fazıl Say, der heute die Musik macht und sich einem großen amerikanischen Komponisten widmet. Fazıl Say plays George Gershwin. It ain't necessarily so, Fazıl Say spielt George Gershwin. Der türkische Pianist macht die Musik zu dieser Lesenswertsendung, in der wir gleich zu Beginn in die Türkei schauen. Unerhörte Stimmen heißt der Roman von Elif Shafak, der von Außenseitern und Randgestalten in Istanbul erzählt. An einen Ort in der tiefsten niedersächsischen Provinz führt nordwestwärts von Tobias Schwarz ein vielschichtiges Dorfpanorama und eine berührende Erzählung von Flucht und Vertreibung. Der russischstämmige amerikanische Autor Gary Steingart stellt uns in Willkommen in Lake Success einen millionenschweren New Yorker Finanzspekulanten vor, der beim Selbstfindungstrip durch Trumps USA auf die Ärmsten der Armen trifft. Der Spanier Fernando Aramburu erzählt in Langsame Jahre von den Anfängen des baskischen Freiheitskampfes aus Sicht eines kleinen Jungen. Im Mittelpunkt von Alleingang, dem Roman des deutschen Autors Stefan Moster, steht Freddy, ein Außenseiter, der nicht zuletzt wegen seines ausgeprägten Gerechtigkeitsgefühls immer mehr auf die schiefe Bahn gerät. Alles das in der nächsten Stunde hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. In ihrer Heimat wird die türkische Autorin Elif Shafak angefeindet. Sie gehört zu den unermüdlichen Streiterinnen gegen autokratischen Populismus, der nicht nur in der Türkei Freiheit und Pluralismus bedroht. In Ankara ist Elif Shafak aufgewachsen. Heute hat sie die britische Staatsbürgerschaft. In ihrer Heimat reist sie nicht mehr, weil Journalisten und Schriftstellern aus politischen Gründen die Inhaftierung droht. Handlungsort von Elif Shafaks Romanen bleibt aber die Türkei. Vor allem Istanbul. Dorthin führt auch ihr neuester Roman Unerhörte Stimmen. Darin erzählt sie von denen, die am Rand der Gesellschaft leben, von Prostituierten, Transsexuellen, Verlorenen. Stefan Bergholz hat den Roman gelesen, unser Buch der Woche. Und er hat mit Elif Shafak gesprochen.
Der Roman beginnt mit dem Ende. Das Ende, so steht es auch über dem Eingangskapitel. Die Hauptfigur Layla ist tot. Sie lebt nicht mehr. Ihre Freunde wissen es noch nicht. Sie selbst hatte es auch nicht für möglich gehalten. Und jetzt denkt sie noch weiter.
Es machte sie fassungslos, dass es mit ihrem irdischen Dasein aus und vorbei war. Wie konnte sie tot sein, wenn sie doch noch zu dieser Welt gehörte und Leben in sich spürte? Wie war es möglich, dass sie nicht mehr existierte, plötzlich nicht mehr war als ein Traum, der mit dem ersten Tageslicht verblasste? Nur wenige Stunden zuvor hatte sie gesungen, geraucht, geflucht und gedacht. Und ihre Gedanken setzten sich ja auch jetzt fort. Erstaunlich, wie gut ihr Gehirn funktionierte. Nur wie lange noch?
Die türkische Schriftstellerin Elif Shafak nutzt für den Aufbau ihres neuen Romans Erkenntnisse der Wissenschaft. Sie war sich zunächst unsicher über diesen Anfang, bekennt sie in ihrer Danksagung am Ende. Doch die Studien über das Schattenreich von Toten faszinierten sie und ließen sie nicht los.
I became very interested in this remarkable scientific work.
Ich war sehr an dieser bemerkenswerten wissenschaftlichen Arbeit interessiert. Das menschliche Gehirn arbeitet nach dem Moment des Todes noch einige Minuten weiter, und dies, nachdem das Herz aufgehört hat zu schlagen. In einigen Fällen kann das sogar bis zu 10 Minuten dauern. Die Frage war also, was bleibt von einem Leben übrig? Woran erinnern wir uns nur in diesen wenigen Minuten? Was geht im menschlichen Gehirn vor?
Der Originaltitel lautet 10 Minutes, 38 Seconds in This Strange World. Also 10 Minuten, 38 Sekunden in dieser seltsamen Welt. Und so erzählt Elif Shafak zunächst im ersten Kapitel Geist im Minutentakt vom Leidensweg ihrer Hauptfigur Laila. Sie ist eine vom Schicksal verprügelte junge Frau aus ärmsten Verhältnissen. Sie stammt aus Van in Ostanatolien, nahe der iranisch-türkischen Grenze. Laila wurde einst vom Onkel in der Kindheit missbraucht. Sie flüchtet nach Istanbul, wird dort erneut missbraucht und mit 16 Jahren in ein Bordell verkauft. Wir befinden uns im Jahr 1963.
Meine Charaktere sind Ausgestoßene. Sie sind nicht reich oder privilegiert. Sie haben keinerlei Unterstützung. Das Leben für sie ist sehr schwierig. Ich schreibe über Sexarbeiter. Ich schreibe über Transgender-Sexarbeiter, Prostituierte oder Menschen, die sehr einsam sind und herumirren. Sie haben keinerlei Schutz, weder rechtlich noch sozial. Das Raue der Stadt ist für sie noch schmerzlicher. Das wollte ich darstellen.
Shafak streift religiösen Fundamentalismus und archaische Sitten. Sie skizziert das Schicksal von Armeniern und Kurden. Sie erzählt von einem tief zerrissenen Land. Über Istanbul finden sich Sätze, die ganz gegenwärtig wirken.
Istanbul war eine fließende Stadt. Nichts hatte hier Bestand. Nichts war hier ein für allemal entschieden. Wahrscheinlich flohen die Pessimisten als Erste aus dem Gebiet, während die Optimisten abwarteten, wie sich die Dinge entwickelten. Eine der zahllosen Tragödien der menschlichen Geschichte bestand darin, dass die Pessimisten eher überlebten als die Optimisten und die Menschheit somit die Gene derer weitergab, die nicht an die Menschheit glaubten.
In der Türkei wurde vieles zerstört. Und wir hatten diese verrückte Gentrifizierung, Urbanisierung, die immer noch ohne Rücksicht auf die Geschichte der Stadt, den Geist der Stadt vor sich geht. Als Frau mache ich mir zudem Sorgen, dass zu bestimmten Stunden die Straßen und Plätze allein den Männern gehören. Für mich ist es sehr wichtig, mehr Frauen in den öffentlichen Raum zu bringen. Das brauchen wir für eine egalitäre Gesellschaft.
Im zweiten Teil, Körper, ist in kurzen Abschnitten die Zeit nach Lailas Tod geschildert. Und erst hier erfahren wir, welche Bedeutung Laila für ihre Freunde hatte und dass es neben ihrem Unglück auch glückliche Momente gegeben hat. Im kurzen Teil 3, Seele, fantasiert Shafak schließlich ein märchenhaftes Ende, eine Befreiung nach dem Tod und die Solidarität jener, die wenig Solidarität in ihren Leben erfahren haben.
Ich glaube fest an globale Schwesternschaft und Solidarität, insbesondere unter Frauen. Da ich nicht in die Türkei gehen konnte und mich außen vor fühlte, kam ich Außenseitern noch näher. In all meinen Erzählungen habe ich versucht, kulturellen, ethnischen, sexuellen Minderheiten eine Stimme zu geben. Ich wollte ihre Geschichte aufgreifen und anderen Menschen verständlich machen.
Elif Shafak schreibt sehr einfach, doch sie streift auch in unerhörte Stimmen, Themen voller Tabus. Damit macht sie sich in einem despotisch regierten Land unmöglich. Im Gespräch erläutert die Schriftstellerin, warum sie ihre Romane heutzutage auf Englisch schreibt.
If I'm writing about melancholy, longing, sadness,
wenn ich über Melancholie, Sehnsucht und Traurigkeit schreibe, finde ich es einfacher, diese Dinge auf Türkisch auszudrücken. Aber Humor, Ironie und Satire sind auf Englisch viel einfacher. Das Schreiben auf Englisch gibt mir vielleicht ein Gefühl von Leichtigkeit, weil die Themen, mit denen ich mich beschäftige, sehr schwer sind. Ich brauche Platz und auch Distanz, um die Dinge ruhiger analysieren zu können. Ich mag ruhige Darstellungen.
Seit 3 Jahren hat Shafak es nicht mehr gewagt, in die Türkei zu reisen. Seit 10 Jahren lebt sie in London. Sie fühle sich als Weltbürgerin, sagt sie, und sie ist stolz darauf. Ja, sie ist viel in der Welt herumgekommen. Ihre Existenz in London fasst sie aber dennoch als Exil auf.
Of course it's exile.
Natürlich ist es ein Exil. Ein Exil ist ein schwieriges Thema. Manchmal ist es das selbst auferlegte Exil, manchmal wird es von außen auferlegt. Ich habe mein ganzes Leben in sehr verschiedenen Ländern gelebt. Ich lebe sehr nomadisch. Ich bin eine sehr internationale Seele. Ich habe in Amerika gelebt, in Jordanien, in Deutschland, in der Türkei, in Großbritannien, in über 12 Städten. Aber natürlich lebe ich im Exil.
But of course it's exile.
Istanbul sei eine weibliche Stadt, behauptet die Feministin Elif Shafak. Und so hat sie in diesem Roman mit ihren Frauenfiguren so etwas wie eine Gegenwelt geschaffen. Es ist ein Roman gegen Nationalismus und religiösen Fundamentalismus, gegen Militarismus und Männerherrschaft, gegen Aberglauben und archaische Sitten. Elif Shafak schreibt Romane für eine freie, demokratische und solidarische Türkei.
Unerhörte Stimmen heißt der Roman von Elif Shafak, aus dem Englischen übersetzt von Michaela Grabinger. 432 Seiten erschienen bei Kain und Aber. Stefan Bergholz hat es vorgestellt. Mehr zu unserem Buch der Woche auf swr2.de. Emlichheim, diesen Ort gibt es wirklich. Er liegt am äußersten westlichen Rand Niedersachsens, nah an der Grenze zu Holland und hat heute rund 7000 Einwohner. Kartoffeln spielen eine wichtige Rolle für diesen Ort, denn in Emlichheim steht die größte Kartoffelstärkefabrik Europas. Und die spielt auch eine mysteriöse Rolle in Tobias Schwarz' großartigem Roman Nordwestwärts, den man einen modernen Heimatroman nennen könnte. Ich freue mich sehr, dass Tobias Schwarz jetzt im SWR 2 lesenswert Magazin zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Danke.
Herr Schwarz, Sie sind 1976 in Osnabrück geboren und in besagtem Emlichheim aufgewachsen. Sie leben aber seit über 20 Jahren als Autor in Berlin. Auch Ihre Hauptfigur, David Kretschmar, hat seine Jugend und Kindheit in Emlichheim verbracht. Heute lebt er als Arzt in Potsdam. Nirgends ein Ort in dieser Bundesrepublik Deutschland, der weiter von einer Großstadt entfernt gewesen wäre, heißt es über Emlichheim im Roman. Der Stadt-Land-Kontrast spielt ja eine wichtige Rolle. Ich komme selbst aus einer Kleinstadt in Westfalen und seit ich mal mit einer Jugendfreizeit nach Berlin fuhr, gab es für mich keinen Halt mehr. Die Großstadt wurde zum Sehnsuchtsort, was sich heute in Klammern alles wieder ein bisschen relativiert hat. Aber war das bei Ihnen so ein bisschen ähnlich?
Ja. Also Berlin war immer ein Sehnsuchtsort, nicht nur, weil das Dorf in seiner Enge für mich auch schwierig war, sondern auch, weil meine Familie aus Berlin kommt, väterlicherseits zumindest, und ich da verschiedene Bezüge hatte.
Jetzt haben Sie aber erstmal Emlichheim zum literarischen Ort gemacht. Was macht dieses Dorf für Sie so besonders, so erzählenswert?
Naja, Sie haben ja schon zwei Punkte gesagt. Kaum ein Ort in Deutschland ist weiter von einer Großstadt entfernt. Und die nächstgelegene Großstadt, in Anführungszeichen, ist dann Osnabrück. Also jetzt auch keine Weltstadt. Ne? Und diese Ferne von der Stadt macht sich natürlich bemerkbar. Neben dieser Ferne, das, was Sie auch sagten, da steht Europas wohl größte Kartoffelstärkefabrik. Das ist ein riesiges Monstrum. Ich verwandle das im Roman in zwei Riesen, die eben auch eine bedrohliche Wirkung auf die Hauptfigur vor allem haben. Also wenn man nach Emlichheim fährt mit dem Auto, da geht es auch manchmal einfach kilometerlang immer nur geradeaus, fährt man an lauter Kartoffelfeldern vorbei. Und dann, das macht den Ort auch sehr besonders, gibt es also in Emlichheim selbst 4 Kirchen unterschiedlicher Konfessionen. Und wenn man noch einen kleinen Nebenort Neugnadenfeld dazu zählt mit der Herrnhuter Brüdergemeinde, dann sind es 5 Konfessionen. Und das ist natürlich bei dieser geringen Einwohnerzahl wirklich bemerkenswert.
David, die Hauptfigur, kommt eben aus diesem kleinen Ort. Er ist aber eben nach Potsdam gegangen. Einerseits ist es Heimat für ihn. Er empfindet sowas wie Glück, wenn er zum Beispiel die Gerüche dort einsaugt, wenn er dort zu Besuch ist. Die erinnern ihn an seine Kindheit. Andererseits leidet er auch unter der Kleinheit und Enge dieser Dorfgemeinschaft, der hinter den Fenstern nichts entgeht. Aber er ist ja an den Ort doch auch sehr gebunden, oder? Einerseits durch seine Mutter, die dort lebt, seine Tante, seinen Onkel und auch Grete, seine Jugendliebe.
Ja, also er ist im Grunde sehr ambivalent diesem Ort gegenüber. Also einerseits hat er diese ganzen Erinnerungen und auch schöne Erinnerungen, liebt ja immer noch diese Frau, die da lebt, Grete, die an dem Tag, an dem er anreist, ein Kind bekommt. Und es ist nicht klar, ob es von ihm ist. Also theoretisch ist es möglich, sie ist seine Jugendliebe. Sie haben immer mal wieder was miteinander, sie sind nicht fest liiert, aber er kommt als Vater in Frage und denkt sich aber, wenn er der Vater wäre, dann würde sie ihm das schon sagen, so ungefähr. Er kennt die Landschaft, er kennt im Grunde jeden Baum, der da steht und weiß, also da gibt es eine Endmoräne, die heißt die Denne, da blühen auch zu dem Zeitpunkt, als er da anreist, im Frühjahr die Maiglöckchen wirklich teppichweise und das sind halt so die schönen Erinnerungen. Gleichzeitig ist er, und das ist eben auch so ein Thema, was sich durch den Roman zieht, obwohl er eigentlich in dritter Generation von Flüchtlingen, Vertriebenen abstammt, also nie so richtig angekommen dort. Das ist vielleicht noch etwas speziell. Also ein Dorf ist ja eh immer eine Art Panoptikum, also wo jeder jeden sieht und beobachtet und wo getratscht wird. Das macht es an sich, also in meinen Augen jetzt schon schwer, manchmal in einem Dorf zu sein und zu leben. Und wenn man dann eben nicht daher stammt, da relativiert sich dann der Heimatbegriff, ne? Also ist es Heimat, ist es nicht Heimat? Oder was ist eigentlich Heimat? Aber wenn man eben nicht daher stammt, kriegt man es immer mal wieder in so bestimmten Momenten, das sind so Kleinigkeiten, ne? Kriegt man es zu spüren. Also in dem Fall von David, das ist auch eine Szene, die im Roman geschildert wird. Da trifft er als Junge, als Schüler einen Freund mit einem anderen Freund, den er nicht so richtig gut kennt und die unterhalten sich auf Plattdeutsch. Und er steht daneben, versteht kein Wort und dann sagt der andere eine, was ist denn das für einer, der kann ja nicht mal Plattdeutsch sprechen. Solche Beispiele eben.
Der Roman ist sehr kunstvoll gebaut. Es gibt den Haupterzählstrang, der einen Tag von früh morgens bis zur nächsten Nacht umfasst. Davids Ankunft in Emlichheim, wo alles auf ein abendliches Konzert hinausläuft, das er, der Cellist, mit seiner Tante am Klavier geben wird. Und auf die Begegnung mit Grete und ihrem neugeborenen Sohn. Und dann gibt es eben noch sehr viele parallele Erzählungen, die alle unglaublich raffiniert miteinander verwoben sind und die viele der Dorfbewohner wie in so einem Reigen vorstellen. Also Grete, die an dem Tag ihr Kind zur Welt bringt, ihr Vater, der wiederum in Davids Mutter Alma verliebt ist, ein schwuler junger Dorfarzt, der aus Südhessen ins Dorf gekommen ist, ein Schweinebauer, eine Hebamme, viele mehr, ein sehr stattliches Personal fahren sie da auf. Schwebt Ihnen gleich so ein Panoptikum dieser Dorfgemeinschaft vor?
Für mich stehen schon David und Grete relativ im Zentrum in der Gegenwartsebene. Also es ist ja seine Reise zurück in die Heimat, das Treffen mit seiner Jugendliebe. Und viele Ebenen sind eben historische Ebenen, also der reicht weit zurück. Eine Zeitebene ist 1945, das ist wirklich die Flucht konkret aus Schlesien nordwestwärts sozusagen ins westliche Niedersachsen. Dann gibt es die Ebene 46, wo ein Flüchtlingspfarrer ins Dorf kommt und dort die lutherische Gemeinde aufbaut und später auch eine Jugendbildungsstätte, die auch im Text eine Rolle spielt. Dann gibt es 68 eine Episode, wo Davids Onkel und Tante im Ruhrpott leben und einen gewissen Rudi Dutschke empfangen und sich um ihn kümmern, der da Reden hält an der Universität. Und um im Grunde alle diese Figuren zusammenzubringen, die mit David und Grete zentral zusammenhängen, braucht es einen breiten Blick und insofern ein Panorama. Ich erzähle ja auch die Geschichte dieses Ortes. Wenn man da einen Eindruck haben will, dann braucht man viele Figuren. Also man braucht diese alte Tratschtante, die sich im Grunde für nichts zu schade ist und neugierig überall ihre Nase hineinsteckt. Und die ist, glaube ich, auch in jedem Ort gibt, ja, oder sogar viele davon. Also das möchte ich auch nochmal betonen, dass dieser Ort Emlichheim natürlich in gewisser Weise speziell ist, aufgrund dieser Dinge, also Konfessionen, Stärkefabrik, der Entfernung von der Stadt, aber gleichzeitig für mich auch paradigmatisch, ne? Also der kann überall sein im Grunde. Also ich könnte den in Baden-Württemberg verorten, ich könnte den in Schleswig-Holstein verorten, ja sogar in den neuen Bundesländern. Also ja. Da würde es auch in gewisser Weise funktionieren.
Also er ist paradigmatisch für die deutsche Gegenwart, aber eben auch für die deutsche Nachkriegsgeschichte. Genau. Sie haben es erwähnt, Sie erzählen eben auch die Geschichte von Davids Großmutter. Die ist 1945, kurz vor Kriegsende, mit zwei Töchtern aus Breslau geflohen und kam dann auch nach Emlichheim. Das sind, fand ich, sehr starke Passagen, die sehr anschaulich und auch berührend vom Schicksal der Flucht berichten, auch von der Erniedrigung, die die Flüchtlinge im Westen und im Osten Deutschlands erfahren haben. War Ihnen das besonders wichtig, diesen historischen Teil auch aufzunehmen in den Roman?
Ja, weil ich glaube, dass sich diese Erlebnisse, also dieses Nicht-Ankommen, nicht wirklich Ankommen, dass sich das auch überträgt. Also die Großmutter von David hat wirklich schlimme Dinge auf der Flucht erlebt. Also ihr Mann ist eh im Krieg geblieben. Sie zieht mit zwei Töchtern los und kommt nur mit einer Tochter an. Und statt, dass sie dann in Sicherheit ist und in Geborgenheit sich irgendwo niederlassen kann und irgendwie aufgenommen wird, stößt sie halt auf sehr viel Ablehnung und Feindschaft sogar, ne? Und das haben sehr viele Flüchtlinge ja im Westen erlebt, also die angekommen sind und die man eigentlich nicht wollte, ne? Da gibt es also üble Beschimpfungen als Polacken und als was weiß ich. Und in der Gegend, da wo der Roman spielt, hat man gesagt, es gibt die drei großen Übel. Das ist natürlich der Krieg, der Kartoffelkäfer. Ne? Das passt natürlich zu dieser ganzen Kartoffelregion und die Flüchtlinge. Ja.
Der Roman ist eigentlich ganz realistisch geschrieben, aber so ein bisschen Surrealismus haben sie sich erlaubt. Die zwei großen Türme, die Sie schon erwähnt haben, dieser Kartoffelstärkefabrik, die zwei Riesen, wie sie im Roman genannt werden, denen haben sie so ein mysteriöses Leben eingehaucht mit einem ziemlich spektakulären Showdown am Ende.
Den dürfen wir nicht verraten.
Nein, auf gar keinen Fall. Warum haben Sie die auch zu Figuren gemacht, diese zwei Türme?
Also ein bisschen hat es sich ergeben. Es gibt da so eine, also das ist gar nicht am Anfang des Romans. Ich meine, der Roman fängt schon mit einem Traum an. Insofern ist das Surreale, den habe ich auch also mit einem Traum angefangen zu schreiben, den Roman. Insofern war das von vornherein da. Und diese beiden Türme, da gibt es eine Episode, die ungefähr in der Mitte des Romans stattfindet, die erklärt es vielleicht ein bisschen. Also der David als Kind in den 80er Jahren, das ist auch eine Zeitebene, trifft sich mit der jungen Grete und noch einer anderen Freundin und sie gehen in einem Swimmingpool der Jugendbildungsstätte heimlich baden, unerlaubt baden und auf dem Weg dahin wird der David beinahe von einem Trecker mit einem Kartoffelanhänger überrollt. Die Grete zieht ihn gerade mal noch so vor dem Trecker weg und kurz darauf tauchen eben direkt vor ihren Augen, also sie haben sich ein bisschen verirrt, diese beiden riesigen Türme der Kartoffelstärkefabrik auf und in der Kinderwahrnehmung sind das zwei Riesen und da war die Idee im Grunde dann auch da, wirklich zu personifizieren und als eben zwei Unholde, die da auch im Ort so ein bisschen ihr Unwesen treiben, zu beschreiben. Und gleichzeitig ist dieser ganze Handlungsstrang, dieser Riesen, auch eine Möglichkeit gewesen, natürlich das wirklich faszinierende Innenleben eigentlich zu schildern, einer Kartoffelstärkefabrik. Also wirklich von der Lieferung der Kartoffel eigentlich bis über die Weiterverarbeitung bis zu diesem Stärkemehl.
Und Schwäne spielen auch eine besondere Rolle. Sie haben den Traum am Anfang erwähnt und dann gibt es eine Schwanenbrosche, ein altes Familienerbstück, das von der Großmutter, der geflüchteten Großmutter immer weiter vererbt wurde und das am Ende
letztlich dann eine Morgengabe wird.
Ja, genau.
Naja, das ist die Schwäne, also abgesehen davon, dass es da Schwäne gibt, also im Park von diesem alten Zentrum im Ort und auf der Vechte, dem Fluss, der da nordwestwärts durch den Ort fließt. Schwäne sind natürlich die Allegorie der reinen Liebe, der Reinheit und das spielt eine Rolle. Ich will dazu jetzt gar nicht so viel sagen, weil es natürlich, sonst würde ich ein bisschen zu viel verraten wahrscheinlich über das, was da passiert zwischen David und Grete.
Sie haben aus dem Roman auch schon in Emlichheim gelesen. Wie haben die Emlichheimer das Buch aufgenommen?
Also die Emlichheimer, die auf dieser Lesung waren, die Bürgermeisterin von Emlichheim sehr, sehr schön moderiert hat, die waren eher begeistert, zumindest war das mein Eindruck. Also die fanden das sehr gut, das haben mir auch hinterher einige gesagt beim Signieren der Bücher. Aber ich habe gehört, dass das im Ort auch ein bisschen polarisiert und dass es da ja Empfindlichkeiten gibt. Also ich habe ja nun schon diese Konfessionen angesprochen. Da gibt es gewisse Reibungen. Die altreformierte Kirche, die ist eine konservative Abspaltung. Es gibt Altreformierte, die beleidigt sind, weil ich in dem Roman einen Satz fallen lasse, siehsten Kokschen fliegen, schießen ab und lassen liegen. Kocksche, das sind nach einem Pfarrer de Kock die Altreformierten. Dieser Satz ist aber nicht von mir ausgedacht, sondern den gab es wirklich. Das heißt, da finden auch wieder Abgrenzungsmechanismen statt und die habe ich beschrieben. Was es auch gibt in der Region und in dem Ort, das ist das klingt jetzt so, als wäre das was ganz anderes, aber eigentlich hängt das sehr eng zusammen, ein erhöhtes Brustkrebsvorkommen, was also für Ärzte und Mediziner eben eine Besonderheit darstellt, weil es aufgrund eines eingeschränkten Genpools dazu gekommen ist. Also diese spezielle Lage der Grafschaft Bentheim, im Westen die Niederlande, das ist ja auch gut fließend, aber auch eine Sprachbarriere, im Osten das katholische Emsland und dann diese protestantische Enklave, da gab es einfach sehr wenig Bewegung über die Grenzen hinaus, sehr wenig Hochzeit über den eigenen Tellerrand hinaus und dann kocht das so im eigenen Sud, wenn man so will. Und ich bin da auch gefragt worden, ob ich keine Angst habe, also im Vorfeld zu dieser Lesung, ob ich keine Angst habe, da als Nestbeschmutzer dazustehen mit meinem Roman. Das fand ich ganz interessant, weil natürlich ich nicht das Nest beschmutze, wenn ich das benenne, was dort vielleicht an Schmutz, wie in jedem anderen Ort ja auch, existiert. Das ist interessant. Also da hat der Tucholsky hat schon mal gesagt, dass immer die Leute, die das benennen, gelten eigentlich als gefährlicher als die, die den Dreck verursachen sozusagen. Aber also die meisten Leute finden das doch eher gut.
Ja. Ne?
Auch, dass über den Ort diskutiert wird und dass er überhaupt eine Aufmerksamkeit bekommt. Ne?
Und ich finde auch, wie Sie die Landschaft dort beschreiben, hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich würde es mir gerne mal anschauen.
Das habe ich auch schon mehrfach jetzt gehört, dass Leute da wirklich auch mal hinfahren wollen, mal eine Radtour machen wollen. Und ich habe jetzt noch niemanden erlebt oder gehört. Also ich hatte ja schon einige Lesungen, auch also nicht nur in Emlichheim, auch in Berlin zum Beispiel. Und die den Ort nicht kennen, empfinden das als eine große Hommage an den Ort.
Genau.
Ne? Was es auch ein Stück weit ist. Aber es wäre ja keine, also zumindest für mich wäre es keine lesenswerte Hommage, wenn es nicht ein bisschen beide Seiten vorkäme. Ne? Ja. Wenn es nicht auch ein bisschen kritisch wäre.
Vielen Dank. Mit Tobias Schwarz sprach ich über seinen sehr lesenswerten Roman Nordwestwärts, 262 Seiten, erschienen im Elfenbein Verlag. Was passiert, wenn man einen superreichen Hedgefondsmanager auf eine Greyhound-Tour durch die USA schickt und ihn auf die Ärmsten seiner Landsleute, auf die verzweifelte, wütende Unterschicht treffen lässt? Davon erzählt, berührend und komisch, Gary Steingart in seinem neuen Roman Willkommen in Lake Success. Steingart wurde 1972 in Leningrad geboren, kam dann mit seinen russisch-jüdischen Eltern in die USA. Mit furiosen Satiren und Grotesken hat er sich einen Namen gemacht, jetzt schlägt er auch ernstere Töne an. Als Road Novel hat er seinen Roman angelegt, als Selbsterkundungsreise seines erfolgsverwöhnten und doch tief gestürzten Helden durch die USA im Jahr 2016. Dem Jahr, in dem mit der Wahl von Donald Trump die Zerrüttung und Teilung des Landes deutlich wurde. Ulrich Rüdenauer über Willkommen in Lake Success.
Barry Cohn. Ein Mann, der Anlagen im Wert von 2,4 Milliarden Dollar verwaltete, taumelte in den Busbahnhof der Port Authority an der Südspitze Manhattans. Er war sichtlich betrunken und blutete. Über seiner linken Augenbraue klaffte ein sauberer Schnitt, der vom Fingernagel des Kindermädchens stammte, und von seiner Frau hatte er einen tränenförmigen Kratzer unterm Auge. Es war 3.20 Uhr in der Früh.
Wenn das mal kein vielversprechender Auftakt ist. Ein Mann in mittleren Jahren, offensichtlich in einer kapitalen Krise, stolpert über sein Leben. Barry Cohn, Sohn eines jüdischen Poolreinigers, der zum millionenschweren Hedgefondsmanager aufgestiegen ist, hat die Börsenaufsicht an den Hacken. Seine Ehe mit der indischstämmigen Schönheit Seema hat den sicheren Hafen verlassen und droht auf Grund zu laufen. Der gemeinsame Sohn Shiva ist Autist und äußert sich, wenn überhaupt, nur durch markerschütternde Schreianfälle. Die Familie bewohnt ein luxuriöses Apartment in einem New Yorker Gebäude, das wie ein Langstreckenjet in verschiedene Klassen aufgeteilt ist.
Die unteren 11 Stockwerke bestanden jeweils aus mehreren Wohnungen, von denen keine mehr als 3 Schlafzimmer hatte, und die mittlere Millionäre beherbergten, die in der Finanzbranche im Verkauf tätig waren. Geschäftsführer bei Goldman und dergleichen, deren Frauen 1 oder 2 Kinder bekommen hatten. Die nächsten 11 Stockwerke umfassten jeweils eine ganze Wohneinheit und gehörten den Vorständen von Hedgefonds oder Private Equity Unternehmen sowie einem argentinischen Model mit Fußballerfreund, die nicht mehr als eine Woche pro Jahr in New York verbrachten. Die oberen 3 Stockwerke gehörten Rupert Murdoch.
Die Dinnereinladung bei Nachbarn aus den weiter unten angesiedelten Etagen, einem geschäftstüchtigen Intellektuellen und dessen Frau, einer Ärztin, bringt alle schwelenden Konflikte ans Tageslicht. Es ist ein Streit zu viel. Und die Eskalation führt den Helden in Gary Steingarts neuem Roman Willkommen in Lake Success dorthin, wo wir ihm gleich im ersten Satz über den Weg gelaufen sind. Zum Busbahnhof im südlichen Manhattan. Es beginnt nun das, was man eine Sentimental Journey zu sich selbst nennen könnte. Der große amerikanische Roman, und Gary Steingart hat nichts Geringeres im Sinn, spielt ja gerne on the road, handelt von jenen Gefangenen der weißen Linien auf dem Freeway, von denen Joni Mitchell singt, von ruhelosen Helden also. Alle suchen sie von Küste zu Küste oder von Landstrich zu Landstrich nach ihrem wahren Ich und einer Bestimmung im Leben. Und versuchen dabei etwas über den Kern und das Wesen der Vereinigten Staaten herauszufinden. Auch die Reise von Barry Cohn ist nicht allein eine Flucht oder ein Selbstfindungstrip, sondern zugleich eine Studienfahrt in Gegenden, die nicht weiter von den Penthouse-Festungen der Finanzeliten entfernt sein könnten. Übrigens ist es kaum ein Zufall, dass die private Krise Barrys mit der des ganzen Landes zusammenfällt. Es ist der Sommer 2016, in dem ein Sexist und Rassist von Vorwahlerfolg zu Vorwahlerfolg getragen und schließlich zum Präsidentschaftskandidaten erkoren wird.
Vor Princeton hatte Barry das Gefühl gehabt, mehr von dem verstehen zu können, was auf der Straße geredet wurde, aber jetzt brauchte er Untertitel. Vielleicht hatte Sima recht, nach über 20 Jahren in der Finanzbranche war seine Fantasie hinüber. Er musste neu lernen, wie die Menschen in seinem Land sprachen.
Gary Steingart, dessen Erzählton in diesem Roman eine sanfte Balance zwischen Nüchternheit, Satire und sogar Anteilnahme hält, schont seinen Helden bei diesem Unterfangen nicht. Das Handy schmeißt Barry ebenso weg wie die Kreditkarte. Es bleiben ihm ein paar Dollar und einige seiner geliebten, unfassbar wertvollen Armbanduhren. Die Uhren scheinen ihm Halt zu geben. Sie haben für ihn Fetischcharakter. Solange er sie um sich hat, hat er Macht über sein Leben und über die Zeit. Was, wir ahnen es, letztlich doch eher ein Trugschluss ist. Er läuft der Zeit nämlich hinterher. Genauer gesagt, seiner Jugend und der großen College-Liebe Layla, die er nicht nur wiedersehen, sondern wieder gewinnen will. Auf dem Weg dorthin, abgerissen im Greyhound sitzend, dem schäbigsten und zugleich demokratischsten aller Fortbewegungsmittel, kommt ihm die Kontrolle immer wieder abhanden. Er gerät in herrlich absurde Situationen. In Baltimore landet er in einer Problemviertel-Safari, wo für deutsche Touristen ziemlich originalgetreu die Szenerie der Serie The Wire nachgestellt wird, samt Drogendealern und abgefuckten Hinterhöfen. Er begegnet im Bus Rassisten, denen er seine jüdische Herkunft lieber verschweigt, und überzeugten Trump-Anhängern, die in ihrer stolzen Hoffnungslosigkeit wahrscheinlich jedem nachrennen würden, wenn der ihnen nur vielversprechende Lügen auftischte. Einmal verbringt er die Nacht mit einer Schwarzen, in die er sich augenblicklich verliebt. Und ein andermal schläft im Bus ein Mexikaner an seiner Seite ein, den Kopf an seine Schulter gelehnt, was den Finanzhai rührt. Barry, der mal davon träumte, Schriftsteller zu werden und auch als Hedgefondsmanager wusste, dass Geschichten wichtiger sind als nackte Zahlen, sammelt auf dieser Reise kleine, vermeintlich echte, alltägliche Momente. Ein ehemaliger Mitarbeiter seiner Firma, den er unterwegs trifft, entlarvt zielsicher, dass es dabei letztlich wiederum nur um Kapital gehe, das er später gegenüber seinen Kunden nutzbar machen werde.
Du kannst ihnen die Anekdote erzählen, wie du einmal mit dem Bus quer durchs Land gefahren bist. Du kannst ihnen von deiner Reise berichten.
Der 1972 in Leningrad geborene, seit mehr als 40 Jahren in den USA lebende Gary Steingart, der mit seinem sehr lustigen, satirischen Roman Handbuch für den russischen Debütanten bekannt wurde, hat mit Barry Cohn einen ambivalenten, zwielichtigen Charakter geschaffen. Ein Sympathieträger ist er nicht, wie die meisten Figuren in diesem Roman keine sind. Aber er wächst einem doch ans Herz, weil er an seiner Eindimensionalität zumindest ein wenig zu leiden beginnt. Dass er dennoch über die Maßen von sich überzeugt ist, zeigt sich immer wieder an seinem pädagogischen Eifer. Er erteilt allen Leuten Ratschläge, will sie retten, ihnen Weisheiten verkaufen. Von daher stellt Shiva Barrys bitterste Niederlage dar und die eigentliche Ursache für seinen Ausbruch. Ausgerechnet sein autistischer Sohn lebt in einer gänzlich anderen Welt, in der die Werte Barrys keine Rolle spielen, die er nicht einmal nachempfinden und schon gar nicht erreichen kann. Shiva ist kein Barry 2, kein Kind, das auf der Landkarte einen Ort namens Lake Success entdecken würde und sich unter diesem das Paradies schlechthin ausmalte, so wie es der kleine Barry einst getan hat. Ziemlich am Ende des Buches sucht der weichgefallene Parvenu das titelgebende Kaff tatsächlich auf.
Das Einkaufszentrum sah schäbig aus. der eigenartige Arizona-Wüstenstil altmodisch, der Parkplatz stand voller müder Honda CRVs. Die Häuser waren hübsch, aber kaum die herrschaftlichen Anwesen, nach denen er sich früher gesehnt hatte. Viele Basketballkörbe und Fußballnetze, Hortensien und Hängegewächse. Doch vielleicht hatte er genau das immer gewollt. Bloß unterschiedliche gartentaugliche Schattierungen von Glück und Langeweile der Mittelschicht. Der Stoff, aus dem halb vergessene amerikanische Träume waren.
Eine Great American Novel ist Gary Steingart nicht unbedingt gelungen. Dafür ist die tragische Komponente des Romans doch zu sehr abgefedert durch eine sentimentale Milde. Die Figuren schrammen zuweilen zu nah am Klischee vorbei, die Melancholie reibt sich an der Ironie und die von Ehefrau Sima handelnden Passagen bleiben im Vergleich zum Hauptstrang eher blass. Aber eine zugespitzte Beschreibung eines zerklüfteten, ziemlich polarisierten Landes liefert Willkommen in Lake Success durchaus. Es ist ein Buch über die halb vergessenen amerikanischen Träume der Mittelschicht, die von einem betrügerischen Milliardär im Weißen Haus heraufbeschworen werden, obwohl er, wie Barry auch, an deren Zerstörung arbeitet.
Ulrich Rüdenauer hat Willkommen in Lake Success gelesen von Gary Steingart, aus dem Englischen von Ingo Herzke. 430 Seiten, erschienen bei Penguin. Früher als seine Bücher ist Fernando Aramburu selbst in Deutschland angekommen. Seit 1984 lebt der Schriftsteller in Hannover, wo er lange als Spanischlehrer tätig war. Geboren wurde er 1959 im nordspanischen San Sebastian. In seiner Heimat veröffentlicht er seit den 90er Jahren Romane, Erzählungen und Kinderbücher. In Deutschland gelang ihm im letzten Jahr der große Durchbruch mit dem Roman Patria. Eine vielschichtige Chronik des lange schwelenden Autonomiekonflikts um das Baskenland, erzählt am Beispiel von zwei Familien. Diesem großen Erzählwerk ging 2012 ein schmaleres Buch zum gleichen Thema voraus, Años Lentos. Das ist jetzt auf Deutsch erschienen. Eberhard Falke über Langsame Jahre.
Beim ersten Blick in diesen Roman könnte leicht der Gedanke aufkommen, das Buch zurück in den Laden zu bringen und sich den Kaufpreis erstatten zu lassen. Denn offensichtlich handelt es sich hier nur um den Rohstoff für einen Roman, der aus der Arbeitsmappe eines Schriftstellers auf unerfindliche Weise zwischen die Buchdeckel gerutscht ist. Immerhin aber ist alles übersichtlich und wohlgeordnet. Einerseits die Auskünfte eines Mannes, der dem Autor von seiner Kindheit im Baskenland der 60er, 70er Jahre erzählt, damit der daraus einen Roman machen kann. Andererseits die Notizen des Schriftstellers darüber, wie er den Roman angehen will. Aber kaum hat man diesen Werkstattcharakter des Textes halbwegs überblickt, ist man auch schon gefesselt und mittendrin in einer Geschichte von Not, Lebensmut und Bedrängnis, deren Bildwelt an die Filme des Neorealismus erinnert.
Ich, Herr Aramburu, habe aus den Ihnen bekannten Gründen als Kind 9 Jahre bei Verwandten in San Sebastian verbracht. Und das kam so. Meine arme Mutter war von dem Kerl, der ihr Ehemann war, verlassen worden und konnte mich und meine Brüder nicht allein durchbringen.
So berichtet in schriftlicher Form der Mann, der einst in der Familie von Onkel und Tante aufgenommen wurde und von seinem schon fast erwachsenen Cousin Julen den Spitznamen Chiki erhielt. Langsame Jahre hat Fernando Aramburu seinen Roman genannt, indem er mit der Vorstellung spielt, es handele sich dabei eigentlich erst um die Vorstufe zu einem Roman. Gemeint ist mit der im Titel angesprochenen Langsamkeit das, wie es in den Notaten des Schriftstellers heißt, historische Dahinsiechen der Franco-Diktatur, die noch bis zum Tod des Generalissimus im Jahr 1975 andauern sollte. Allerdings waren das auch die durchaus bewegten Jahre, in denen die Sprache und Autonomieansprüche der Basken vom Franco-Regime unerbittlich unterdrückt wurden, worauf die baskische Widerstandsorganisation ETA seit 1960 mit Untergrundtätigkeit und terroristischen Aktionen reagierte. Die Folge waren gesellschaftliche Konflikte und Frontbildungen, die sich bis in Familien hinein auswirkten. Das erlebt der neunjährige Chiki hautnah, als er merkt, dass sein älterer Cousin, mit dem er ein Zimmer in der engen Wohnung seiner Verwandten teilt, nicht nur übel riechende Schweißfüße hat, sondern auch ein großer Patriot ist, der eine baskische Fahne unter der Matratze versteckt. Und, wie sich herausstellt, rekrutiert der Priester der Gemeinde junge Kämpfer für die Freiheitsbewegung.
Es war Don Victoriano, der meinem Cousin diese Idee von der baskischen Nation ins Hirn pflanzte und auch anderen Jugendlichen aus dem Viertel. Was ich deswegen weiß, weil er gar nicht verhehlte, dass er uns Minderjährige eingeteilt hatte, in solche, die der Sache nützlich waren und solche, die nicht.
Erzählt wird von den daraus entstehenden Konflikten aus dem Inneren des Familienlebens heraus, wie es sich dem jungen Beobachter damals dargestellt hat. Die Schlüsselrolle spielt die Mutter, eine starke, energische Frau, während ihr schwacher Ehemann nach seiner Fabrikarbeit am liebsten für ein Gläschen in die Bar flüchtet. Mit Klugheit und meist etwas ruppigem Eigensinn setzt sie alles daran, ihren beiden Kindern bei den Problemen, die sie sich einhandeln, zur Seite zu stehen. Das ist mit vielen zeittypischen Komplikationen verbunden, die den Großteil der Handlung bestimmen. Die Tochter schläft mit jedem, der ihr in die Quere kommt, handelt sich eine Schwangerschaft ein und muss, um die Schande zu vertuschen, einen Trottel aus der Nachbarschaft heiraten. Der Sohn Julen dagegen gerät durch seine Begeisterung für den baskischen Freiheitskampf ins Visier der Guardia Civil, muss ins Exil nach Frankreich fliehen, vereinsamt und wird von seinen Kameraden schließlich auch noch als Spitzel verdächtigt. Über all das erstattet der inzwischen längst erwachsene Chiki dem Schriftsteller Herrn Aramburu Bericht.
Meinem Cousin ging es nicht gut. Das letzte Mal, als ich bei ihm war, erzählte er uns, es werde Ersatz für einen verunglückten Matrosen gesucht. Er müsse sich schnell entscheiden, da das Schiff bald bereit zum Auslaufen war. Was wir davon hielten? »Das musst du wissen«, sagte seine Mutter. Und damit war das Gespräch beendet.
Mindestens ebenso bemerkenswert wie die Handlung ist an dieser Erzählung die Sprache. Sie ist einfach und dennoch pointiert. Ohne jedes Pathos spiegelt sie jene glasklare, unverblümte Nüchternheit, die Menschen manchmal eignet, die wissen, dass ihre Handlungsspielräume begrenzt sind. Diesen Ton, der die Atmosphäre des Romans entscheidend prägt, hat Willi Zurbrücken mit seiner Übersetzung hervorragend getroffen. Aber was bringt nun die Gegenüberstellung des Rohstofflieferanten, der über seine Jugendjahre in San Sebastian Auskunft gibt, mit dem Schriftsteller, der daraus einen Roman machen will? Was für Gedanken macht sich der Herr Aramburu in seinen zahlreichen, immer wieder in Chikis Erzählfluss eingerückten Arbeitsnotizen? Er zieht die eigene Erfahrung zu Rate. Er plant, entwickelt Szenenentwürfe, überlegt, wo er Akzente setzen könnte oder wo er sich lieber kurz fassen sollte.
Das ist eine interessante Information, die vielleicht für einen neuen Handlungsstrang taugt. Aber erstens will ich nicht nur zum Ausschmücken historischen Schnickschnack einfügen und zweitens, Obacht, in ein dünnes Buch nicht zu viele Priester hineinpacken.
Diese Konzeption des Romans ist vor allem ein metafiktionales Spiel. Literatur über Literatur, doch ganz ohne Theorielastigkeit. Auf genauer durchdachte Erkenntnisse über die Bedingungen und Folgen der Verwandlung von historischem Stoff in fiktionale Erzählformen hat es Fernando Aramburu nicht abgesehen. Allerdings gelingen ihm manche amüsanten oder erhellenden Pointen. So lässt zum Beispiel der Erzähler seiner Kindheitserinnerungen, der so formuliert, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, den mühsam mit dem Stoff ringenden Schriftsteller ziemlich blass aussehen. Der vermeintlich schlichte Rohstoff des Lebens, den er mit der Geschichte der Familie Barriola ausbreitet, macht jedenfalls ganz und gar nicht den Eindruck, als dass noch ehrgeizige Kunstanstrengungen nötig wären, um daraus lesenswerte Literatur zu machen. Alles zusammengenommen ist der Roman Langsame Jahre also ein schönes, interessantes Vexierspiel. Nicht nur eine fesselnde Geschichte, sondern zugleich ein ironisches Selbstporträt des Schriftstellers Fernando Aramburu bei der Arbeit.
Langsame Jahre von Fernando Aramburu, aus dem Spanischen übersetzt von Willi Zurbrüggen, 204 Seiten, erschienen bei Rowohlt. Eberhard Falke hat es vorgestellt. Alleingang nennt der deutsche Autor Stefan Moster seinen neuen Roman. Leise und einfühlsam erzählt er da die Geschichte eines Außenseiters. Freddy, Anfang 50, wird zum dritten Mal aus dem Gefängnis entlassen. Wir begleiten ihn diesen einen Tag lang und erfahren dennoch seine ganze Geschichte. Von Freundschaft, dazugehören wollen und vom Scheitern. Stefan Moster wurde 1964 in Mainz geboren, war Literaturdozent an den Universitäten in München und Helsinki und lebt heute in Berlin, nachdem er lange Jahre im finnischen Espoo als Übersetzer aus dem Finnischen gearbeitet hat. Alleingang ist sein fünfter Roman. Gerrit Bartels hat ihn gelesen.
Es ist der sehr frühe Morgen des 30. Oktober 1974, der Tag gerade einmal 4 Stunden alt, als der Rumble in the Jungle beginnt, der berühmteste Boxkampf aller Zeiten. George Foreman gegen Muhammad Ali vor 100.000 Zuschauern in Kinshasa, vor Millionen Zuschauern an den Fernsehgeräten überall in der Welt. Ali gewinnt in der 8. Runde und seinen K.O.-Schlag gegen Foreman sieht an diesem frühen Morgen auch der 10-jährige Freddy, Held von Stefan Mosters Roman Alleingang. Sein Freund Tom hat ihn eingeladen. Toms boxinteressierter Großvater erlaubt den beiden Jungs, den Boxkampf mit ihm zu sehen. Der Kampf war ein Geschenk von Tom gewesen, heißt es zu Beginn. Normalerweise bekam Freddy nichts geschenkt, nicht einmal zum Geburtstag, weil der nur alle 4 Jahre stattfand und dann niemand daran dachte. Aber auch, weil in seiner zersausten Sippschaft der Sinn für Zeremonien nur schwach ausgeprägt war. Der Rumble in the Jungle wird Freddy ein Leben lang begleiten. Er zieht sich leitmotivisch durch diesen Roman. Wie das Boxen überhaupt, allerdings nicht das im Ring, sondern das mit den Fäusten auf der Straße, bei bestimmten Begegnungen. Wir erleben Freddy zum einen, wie er als Außenseiter in einer Vorortsiedlung von Frankfurt am Main aufwächst, als jüngstes von 11 Kindern, die ihre Eltern kaum zu Gesicht bekommen und von ihrer Großmutter in einem einigermaßen verwahrlosten Haushalt aufgezogen werden. Zum anderen ist Freddy in Alleingang vom Beginn an der 51-jährige Mann, der gerade das 3. Mal aus dem Gefängnis entlassen worden ist und nun tastend seine ersten Schritte in der Freiheit macht, ohne zu wissen, wo es hingehen soll und auch, weil da niemand ist, der auf ihn wartet. Stefan Moster erzählt im steten, auch zeitlichen Wechsel die Geschichte von Freddy und wie dieser sich am Tage der Haftentlassung an sein Leben erinnert. Daran, wie er zu dem wurde, der er nach seiner 3. Freiheitsstrafe ist. Freddy bleibt auch als junger Mann ein Außenseiter. Zum Beispiel in der WG, in der er mit Tom sowie dessen Freunden Finger und Lurch später wohnen wird. Hier gehen auch die Freundinnen von Freddys Mitbewohnern ein und aus. Marianne, Mechthild und Lioba. Sie alle studieren, demonstrieren gegen die Startbahn West oder den NATO-Doppelbeschluss und probieren sich, wenngleich verspätet, in der freien Liebe aus. Und Freddy? Macht eine Kfz-Lehre in einer Lada- und Skoda-Werkstatt bei einem gewissen Dr. Hartmann, ist derjenige, der von den Frauen seiner Freunde als freies Liebesobjekt auserkoren wird Und er ist derjenige, der im Waldstück der geplanten Startbahn West ernst macht mit dem Kampf gegen den Staat und später mit einem Sabotageakt an einem der Raketentransporter der US-Armee. Während seine Freunde lieber reden und vage bleiben, steht Freddy der Sinn nach Taten. Während sie sich mit einem wie ihm schmücken, ein Arbeiter, und sich einbilden, klassenbewusst zu sein, entwickelt er ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Stefan Mosters Held ist eine glaubwürdige Figur. Aus kleinen, kaputten Verhältnissen stammend, wirkt Freddy in seinem Ringen um Weisheit und Erkenntnis enorm authentisch. Er strampelt sich ab, jenseits der studentisch-akademischen Freundeswelt in die richtige Lebensspur zu finden und gerät mehr und mehr ins Straucheln. Das Milieu, in dem er sich bewegt, gehört nicht zu den Lieblingssujets in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Ein Charakter wie er nicht zu ihren bevorzugten Figuren. Und im Übrigen ist das in den vorherigen Romanen von Stefan Moster nicht anders. Darin dominierten bislang gleichfalls bürgerliche Sorgen und Lebensverhältnisse. Umso erstaunlicher, und das ist doch ein Makel dieses Romans, dass Moster Freddys Gegenwelt sprachlich und formal nicht so ganz geglückt ist. Den studentisch-politischen Zeitgeist der 80er Jahre fängt Moster vor allem in Form von Klischees ein. Die Dialoge von Freddys Freunden sind vorhersehbar. Sie reden von alternativen Lebensentwürfen, vom Pazifismus, von Frieden schaffen ohne Waffen oder patriarchalischen Rollenmustern. Also in Sprechblasen dieser Zeit, die hier dann gern auch nochmal kursiv gedruckt sind. Viel konturierter wirken dagegen im Vergleich Figuren wie Freddys Meister Dr. Hartmann mit seiner kommunistischen Kriegsvergangenheit, seiner Begeisterung für Tito, seinem Wunsch durch den Verkauf von Autos aus osteuropäischer Produktion die kalte Kriegswelt humaner, wärmer werden zu lassen. Oder die Romfrau, die Freddy von einem Griechenland-Trip per Anhalter bis nach Jugoslawien mitnimmt und mit der er sich nur mittels Zeichensprache verständigen kann. Angenehm ist, dass Moster nie versucht, mit seiner Prosa aufzutrumpfen, dass diese leise, einfühlsam, manchmal ein bisschen harmlos ist. Sein Roman entfaltet sich langsam, bedächtig, wird gegen Ende aber zwingend, als Freddy sich erst als Taxifahrer durchschlägt und schließlich im Osten der Republik landet, um hier in zwielichtigen Hinterhofwerkstätten zu arbeiten. Nun reihen sich seine Rohheitsdelikte aneinander. Drei Taten, dreimal drei Minuten, macht mehr als dreimal drei Jahre hinter Gittern, heißt es im Roman. Und nun geht es für ihn durch die Knastdrehtür. Schließlich malt Moster ein schönes Schlussbild. Freddy begegnet seinem Idol leibhaftig, dem inzwischen schwer Parkinson-kranken Muhammad Ali. In diesem Moment stehen sich zwei Gefallene gegenüber, zwei vom Leben Gezeichnete. Und was macht es da schon, dass Ali und Freddy aus völlig unterschiedlichen Welten stammen? Nicht nur mit diesem Bild hat Stefan Moster, und das ist vielleicht die größte Leistung seines Romans, einem unglamourösen kleinen Leben wie dem von Freddy einen schönen literarischen Nachhall gegeben.
Gerrit Bartels über Alleingang von Stefan Moster. 362 Seiten erschienen im Mare Verlag. Außerdem haben wir heute im SWR 2 Lesenswert Magazin vorgestellt Unerhörte Stimmen von Elif Shafak, Verlag Kein und Aber. Nordwestwärts von Tobias Schwarz, Elfenbein Verlag. Willkommen in Lake Success von Gary Steingart, Penguin. Und Langsame Jahre von Fernando Aramburu, Rowohlt. Alle Beiträge können Sie auch im Netz nochmal nachhören und nachlesen unter swr2.de, in der SWR2-App und in der ARD-Mediathek. Das war das SWR2-Lesenswert-Magazin. Die Musik kam heute von dem türkischen Pianisten Fasil Say, zu hören mit Kompositionen von George Gershwin. Am Mikrofon war Anja Höfer.